Herzlich willkommen, hier ist der Christoph und willkommen zum Podcast Learning from Leaders. Schön, dass du dabei bist. Und wie immer geht es ja in diesem Podcast darum, herauszufinden, wer steckt eigentlich hinter diesem Titel, hinter dieser Idee? Was lässt meinen Gast ticken? Wie ist er so erfolgreich geworden und wie aufgestanden, wenn es ihn mal so richtig flach auf die Nase gelegt hat? Und mein heutiger Gast, ich freue mich sehr, ist Dr. Christoph Abeln. Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht, Coach und Begleiter von Top-Führungskräften, die an einem Wendepunkt stehen. Das spricht mich schon mal sehr an, denn ich glaube, das Leben ist voller Wendepunkte. Christoph hat ein Buch geschrieben, sehr erfolgreich lanciert, mit dem Titel Vom Karriereknick zum Comeback. Wie Führungskräfte ihre schleichende Entlassung erkennen und die richtige Gegenstrategie finden, erschienen im Campus Verlag. Sicherlich ein Buch, das Mut macht, das Laune macht. Und da möchte ich doch gleich mal einsteigen. Christoph, vielen Dank, dass du da bist.
Ja, ich freue mich sehr, bei dir heute im Podcast zu sein und auch in der Schweiz dich zu begrüßen. Ja, das Buch, da ist viel Herzblut drin und viel Leidenschaft. Vielleicht erzähle ich ein bisschen von mir. Ich bin, wie gesagt, seit fast 30 Jahren leidenschaftlicher Arbeitsrechtler und Anwalt der Manager geworden. Und wie ist es dazu gekommen? Ich habe zu Beginn meiner beruflichen Laufbahn zunächst auf der anderen Seite gestanden, nämlich habe Unternehmen in einem großen Arbeitgeberverband vertreten und habe dort gemerkt, dass die Vorstände, Geschäftsführer und Executives der ersten und zweiten Führungsebene in Trennungssituationen im Grunde keinen wirklichen Ansprechpartner haben, denn die Anwälte der Unternehmen, dort können sie nicht hingehen. Das sind die Anwälte, die Interessenkollisionen haben. Und zu den normalen Gewerkschaftskanzleien, da fühlen sie sich nicht so recht wohl. Und
ja, total spannend.
Dann habe ich für mich die Entscheidung
und ich habe mir dann Beruf angeschaut. Und da wird mir schon klar, dass es für mich mehr als Beruf ist, es ist auch Berufung. Und meistens entwickeln wir ja Berufung auch durch persönliche Betroffenheit. Und deshalb meine Frage, wann bist du mal so richtig auf die Nase gefallen? Was war dein größter Karriereknick und wie bist du da durchgekommen?
Der Geschäftsleitung einer großen Bank vertreten. Was ich nicht wusste, dass dieser Mandant in einem Unternehmenssprecherkreis vertreten war und mich dann in Frankfurt am Main in die Bankenszene einführte. Und so fing eigentlich meine Karriere als Manageranwalt an, weil von dort aus entwickelte es sich dann von der Bankenwelt in die Versicherungsbranche und in alle weiteren wichtigen Industriezweige. Heute vertreten wir mit meinen Kollegen deutschlandweit nahezu in jeder Branche. Oh, was war mein größter Karriereknick? Ich hatte die Motivation, für diese Klientel tätig zu werden. Und das war, ja, da waren viele Knicke eigentlich, weil es sehr, sehr schwer war,
also wenn ich nochmal nachfragen darf, für dich war der Karriereknick damals, wieso das Überarbeiten, also du hast diese klare Vision gehabt, war aber nicht einfach auf die Straße zu kommen, erfolgreich zu sein und du hast alles reingehauen, bis es nicht mehr ging, so,
oder? Und das war wirklich harte Arbeit. Ja. Bis man
und wie was würdest du sagen, war dein Wendepunkt? Weil genug das ist ja, glaube ich, für viele Leute, die von was begeistert sind, durchaus ein bekanntes Szenario, ne? Dass wir so viel investieren, dass irgendwann wir an die eigenen Ressourcen gehen, die aber eigentlich Ursprung der Begeisterung ist ja die Beziehung zu uns selbst. Ne? Also wie gehen wir da damit um? Wie hast du das für dich aufgelöst?
Erarbeitet habe und eben ja auch in den Krisen, die man am Anfang seiner beruflichen Tätigkeit auch hat, die Zweifel, ist das der richtige Weg, sich nur für diese Mandanten zu entscheiden, ist das das Richtige? Und heute kann ich sagen, es war 150% der richtige Weg.
Ja.
Richtig, so ist das gewesen, ja. Ja, das ist für viele geben eben alles neben der fachlichen Qualifikation. Ja.
Ich habe jetzt ja in Vorbereitung auf dieses Gespräch mir überlegt, was war mein größter Karriereknick? Und ich kann dir sagen, Christoph, mein größter Karriereknick begann noch vor der, fand statt vor der eigentlichen Karriere. Ich wollte ja Fußballprofi werden. Ich wollte Einzug halten mit großer Tradition Schweizer Topfußballer auf dieser Erde.
Unsere Aufgabe
und schlussendlich habe ich bei uns im FC Basel gespielt, das zu schaffen und auch in Auswahlmannschaften. Und mich da schon gesehen
zu überlegen,
und hatte mit 17 Jahren einen Unfall und ich kann mich wirklich sehr gut erinnern, wie ich im Spital lag, das Röntgenbild mir gezeigt wurde, mir plausibel versichert wurde, dass es glücklich sein muss, wenn ich wieder gehen kann, natürlich mit Fußball, da wird es nichts mehr, Profi sein schon gar nicht.
Also ein Großteil.
Der Weg zum Comeback als Mensch, vergiss auf dem Fußballplatz, aber als Mensch, der Freude erlebt, Sinnhaftigkeit erlebt, der war relativ lang. Und ich kann gerne auch nochmal darüber berichten, wie ich dann selber darüber hinweggekommen bin. Aber zuerst mal, was würdest du sagen, ist für dich so die Definition von einem Karriereknick? Und wie erkennt man das, dass man gerade im Knick drin ist? Und was würdest du sagen, sind so die wichtigsten Schritte im Umgang?
Die Frage, ob tatsächlich ein Knick entsteht oder entstanden ist, lässt sich oft erst in der Retrospektive beurteilen. Oder es ist auch eine subjektive Beurteilung eines Sachverhalts, der einen vielleicht an die Grenzen gebracht hat als betroffener Manager. Für viele ist
also du verbindest Karriereknick, das höre ich raus, ganz stark mit einer Situation, wo man vielleicht redundant wird, wo man ein Unternehmen verlassen muss, wo man eine Position verändert. Das Spannende daran ist ja, ich glaube, die Angst, redundant zu werden,
was eigentlich vielleicht auch
nicht mehr gebraucht zu werden,
nicht gut gelaufen
das Gefühl, dass die Jüngeren links und rechts an einem vorbeiziehen, ich glaube, das schleicht ja viele
Führungskräfte. wenn
gerade auch in der heutigen Zeit,
ja, nach einem erfolgreichen Abschluss eines Veränderungsprozesses
jedes Unternehmen beherrscht
und, sagen,
und dementsprechend ja ständig auch neue Talente gesucht werden.
Eine schwierige Zeit für mich.
Es ist ja wichtig, einerseits da
getan, der, die Trennung vom
kein allzu großes Kopfkino zu machen und nicht abends im Bett zu liegen und zu denken, aha, da es läuft was gegen mich
jetzt
und
sich
zu sehr mit Sorgen und Schlaf abzuhalten. Und gleichzeitig ist es aber auch wichtig, so am Puls zu sein, die Zeichen der Zeit zu erkennen. Woran würdest du sagen, merkt man das, merkt eine Führungskraft sehr zuverlässig, dass sie auf Abruf ist?
Woran merken Sie, dass Sie auf Abruf sind? Ich sag mal, das ist mitunter auch eine Frage der Hierarchiestufe. Ich sag mal, Vorstände, Geschäftsführer in großen Unternehmen wissen sehr wohl, dass ihre Verweildauer in diesen Organfunktionen endlich ist. Und auch rein von der Belastung her sind dem Ganzen auch Grenzen gesetzt. Es gibt aber auch auf den Ebenen darunter oftmals Manager, die meinen, sie zahlen auf eine Art Langzeit-Gratifikationskonto ein für das Unternehmen, in dem sie sich hohe oder große Verdienste erworben haben, sei es, sie haben gute Zahlen geliefert, sie haben Projekte nach vorne gebracht. Und wenn die dann 10, 15 Jahre dort tätig sind, dann meinen sie, ja, uns kann es nichts mehr passieren, ja, weil ich bin ein verdienter Mitarbeiter und da wird man dann schon für mich sorgen. Und das ist ein großer Irrtum. Es gibt kein Langzeitgratifikationskonto. Und meine Message, meine Botschaft an Betroffene ist immer, es liegt nicht an Ihnen oder an den betroffenen Managerinnen und Managern, die Trennung hat meist ganz, ganz andere Gründe. Nicht? Sei es, dass ein neuer Vorgesetzter ins Unternehmen gekommen ist, der aus dem alten Unternehmen seine Getreuen nachziehen will, sodass andere Platz machen müssen.
Also deine Message wäre so ein bisschen die Richtung,
nimm
es nicht persönlich.
In der Wirtschaft,
und das ist natürlich eine Message, die dann vielleicht ein bisschen Druck wegnimmt.
Ja, es liegt
gleichzeitig, ich glaube, den Erfolg nehmen wir ja doch auch oft sehr persönlich. Ja, wir freuen uns, wenn wir erfolgreich sind. Und um erfolgreich zu sein, 10, 15, 20 Jahre in einem Top-Unternehmen, wird ja auch erwartet
von uns,
von Führungskräften, und, dass man richtig viel Einsatz gibt, dass man eigentlich so sein Herzblut mit reingibt. Und ich glaube, eine große Herausforderung ist ja, wenn wir ganz natürliche Weise als Menschen, wenn wir unser Innerstes in ein Projekt gehen, wenn wir wirklich mit Herzblut bei der Sache sind, dann beginnen wir uns irgendwann mit diesem Projekt und auch mit der Position zu identifizieren. Wir beziehen also ein Stück des Selbstwertgefühls aus der Tatsache, dass ich Vizepräsident in diesem Unternehmen bin, CEO dort bin, dass ich auch eine gewisse Gehaltsklasse angehöre, einen Status, das gibt mir auch Identität. Und ich habe immer wieder gesehen in meinem Begleiten von Führungskräften und wir mit dem Telex-Institut, das weißt du ja, begleiten viele, viele Top-Führungskräfte weltweit in Transformationsprozessen. Ich habe immer wieder gesehen, dass eine Position zu verlieren, vielleicht auch ein Einkommen zu verlieren, einen Job zu verlieren, ist das eine. Aber sich wertlos zu fühlen, ist nochmal was ganz anderes. Das kann wirklich den Boden unter den Füßen wegziehen. Wie erlebst du das?
Ja, die Identifikation mit dem Unternehmen, die muss gegeben sein, die Leidenschaft muss da sein und deswegen ist oftmals auch die Enttäuschung sehr groß. Und da sind auch durchaus Unterschiede zwischen weiblichen Managern und männlichen Managern zu sehen. Ich habe, wenn ich jetzt mal so zurückdenke, etliche Frauen, etliche weibliche Manager erlebt, die sich sehr, sehr intensiv mit dem Unternehmen identifizieren. Ich erinnere mich an eine Managerin in einem amerikanischen Konzern.
Ja, ich sehe das auch immer wieder, dass diese Identifikation mit dem Job sagte, die größte Stärke, aber auch die größte Schwäche ist.
Das, was ich hier gemacht habe, die Projekte,
eben genau dann, wenn es zu Veränderungsprozessen kommt.
Das war mein Baby.
Und wenn wir die Veränderung halt so outside-in wahrnehmen, wenn wir es nicht selber gewählt haben, sondern wenn es eben mit uns geschieht.
Wirkliche Trennung auch zwischen privaten und beruflichen.
Und vielleicht mal das Thema auch aus deiner Erfahrung anders zu betrachten. Was würdest du sagen, sind so die typischen Fehler, wenn man so sagen kann, die Führungskräfte machen, wenn sie zu sehen durch diesen Karriereknick gehen.
Das ist dann, ich bin jetzt kein Lebensberater und auch kein Coach, kann ich zeitlich auch nicht leisten, aber wir geben dann natürlich auch Hilfestellungen in der Weise, dass eben da auch eine begleitende Coaching-Beratung erfolgen muss, um auch den Blick nach vorne zu haben. Ne? Ja, die typischen Fehler, die sind vielschichtig. Also das Erste, was eine Führungskraft nicht tun sollte in Trennungsprozessen, ist Illoyalität gegenüber dem Unternehmen. Nicht? Die sollte, der Betroffene oder die Betroffene sollte weiter ordentlich den Job machen, für den er auch weiterhin bezahlt wird, auch wenn die Trennung ausgesprochen ist. Es sollten keine Arbeitsfehler gemacht werden. Im Zweifel, in kritischen Prozessen, empfehle ich immer, auch die nächsthöheren Vorgesetzten mit ins Boot zu nehmen bei schwierigen Entscheidungen. Es wird nämlich oft darauf gewartet, dass noch Fehler gemacht werden. Ein großer Fehler ist auch, schlecht über das Unternehmen zu sprechen in sozialen Netzwerken. Das kann ein Elfmeter für das Unternehmen sein, durchaus auch eine fristlose Kündigung auszusprechen. Und was auch nicht passieren darf, was sich von selbst versteht, keine Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse abziehen, das heißt Kopien zu machen, sich wichtige Geschäftsdaten nach Hause zu schicken oder an Dritte. Das sind alles Fehler, die... Ja. mitunter gemacht werden.
Das sind wir
in der Verzweiflung mittlerweile Daten zu sichern,
wie gut wir im Netz
oder Betroffenen oder nicht Betroffenen
machen. Das sind ja also alles keine Arbeitsergebnisse.
Sind aber nicht ihre Arbeitsergebnisse.
Fehler passieren ja oft dann, wenn wir unter großem Stress sind, wenn wir vielleicht auch so im reaktiven Mindset, negativen Mindset sind. Das ist sicherlich total wichtig. Jetzt hat nicht jeder dein Buch gekauft. Ich würde es jedem empfehlen, aber nicht jeder hat es. Was würdest du sagen, Christoph, wenn jetzt jemand merkt,
nicht okay, selten, dass
es ist soweit,
eben,
es kommt zu einer Veränderung. Ich finde ja übrigens, also die Idee vom Knick ist ja oft auch eine Betrachtungsweise. Ne? Also ich habe ein Skript, wie mein Leben verlaufen soll. Und wenn es dann nicht so läuft, dann ist es für mich ein wahrgenommener Knick. Ich glaube, es ist immer wieder gut, möglichst bald sich zu fragen, was will das Leben mir damit auch zeigen und was sind die Chancen. Aber wenn jetzt jemand merkt, hier läuft was richtig falsch. Ich glaube, es kommt zu einer Veränderung. Was würdest du sagen, sind die Top 3 Dinge, die es zu tun gilt? Im positiven Sinne.
die zu tun sind. Also die eigene Situation reflektieren, mit einem auch mit direktliche Situation reflektieren, mit einem Experten, sich über die eigenen Stärken klar werden, was hat einen eigentlich immer Spaß gemacht, was hat einen erfolgreich gemacht. Und die Sorgen des Trennungsprozesses, des Packages bei einem qualifizierten Anwalt abzulegen. Und dann sage ich immer, wenn der Manager bei mir aus der Tür rausgegangen ist, Ihre Sorgen haben Sie jetzt hier bei mir jetzt im Büro gelassen.
Der Begriff Comeback ist ja total positiv besetzt.
Comeback über Ihre Zukunft.
Und wie du weißt, bin ich Sportfan, ich habe vorher mit Fußball gesprochen. Comeback im Fußball bedeutet meistens nach einer Verletzung, kommt ein Sportler wieder, spielt dann wieder im gleichen Verein, vielleicht wieder auf der gleichen Position, vielleicht gleich erfolgreich. In dem Szenario, was wir besprechen, bedeutet Comeback was ganz anderes. Es bedeutet ja auch, zu akzeptieren, dass etwas nicht mehr ist. Es bedeutet, Schmerz zuzulassen, Abschied zu nehmen, mich neu zu erfinden. Das Comeback ist vielleicht eher ein inneres, ja, dass ich merke, jetzt bin ich wieder in der Kraft, in der Mitte meines Lebens. Und das hat damit zu tun gehabt, dass ich auch all das habe loslassen können. Und das finde ich auch, das ist so die Definition für mich von Resilienz, was ja aus dem Lateinischen übersetzt Bouncing Back bedeutet, aber wir sagen bei Telex, eigentlich ist es Bouncing Forward, die Mitte finden in einem sich verändernden Kontext, in einem sich verändernden Leben, eben auch Abschied zu nehmen von dem, was nicht mehr ist oder sein darf oder sein kann. Wie leitest du deine Leute? Weil ich kann mir doch vorstellen, auch viele deiner Mandanten haben Mühe, das, was passiert ist, wirklich ganz anzunehmen. Und sind da geistig noch sehr im Widerstand oder beschäftigen sich damit. Und das ist ja genau die Kraft, die mir dann fehlt, um nach vorne zu gehen, um mich neu zu erfinden.
Genau, also das ist die Metapher des Sportes ist eine gute Metapher. Wenn man Leistungssportler ist oder auch ambitionierter Hobbysportler, dann weiß man, wovon man redet. Als Fußballer hat man auch viele Verletzungen, ein verletzungsintensiver Sport. Man muss wieder aufstehen, man muss sich wieder aufbauen. Man merkt, dass man Muskelmasse verloren hat, dass vielleicht Knochen gebrochen sind, die einem Heilungsprozess bedürfen. Und ich bin leidenschaftlicher Rennradfahrer, fahre auch gerne in den Schweizer Bergen und hatte auch schon etliche Stürze hinter mir, Gott sei Dank alle glimpflich abgegangen. Aber ja, man muss einfach, genauso wie man in der Ebene Tempohärte bekommt, gegen den Wind fährt, am Berg auch kämpfen und wenn man dann einen Unfall hat, auch wieder aufstehen und das auch als positive Chance sehen.
Ja, absolut. Weißt du, wenn ich zurückdenke,
das nächste Mal
an meine Episode
und dass man eben auch
junger Mensch
und
nach meinem Unfall
wieder nach vorne kommen kann.
Und es hat tatsächlich, Christoph, zwei Jahre gedauert.
So mit 19 erst
habe ich dann an einem Abend bei mir zu Hause die Fußballschuhe genommen. Und obwohl ich schon lange nicht mehr gespielt habe, ich wollte das symbolisch. Man sagt ja, ne, die Schuhe an den Nagel hängen. Ich habe einen Nagel genommen, die Fußballschuhe an die Wand genagelt. Und das gab wurde im Moment von innerer Freiheit. Und dann war ich erst bereit, das neue Leben, was ja, wenn ich es nur geahnt hätte, viel mehr und viel Größeres und viel Schöneres mir gebracht, als ich eher träumen konnte. Ja, ich habe so eine Erfüllung gefunden in meinem Beruf und bin da so dankbar und würde nie mehr tauschen wollen. Aber dieses Loslassen war ganz entscheidend. Das war jetzt ein Ritual, was ich damals für mich gewählt habe, aus der Not geboren. Gibt es da auch bestimmte Situationen oder Rituale, wie du die Leute begleitest in diesem Loslassprozess, um wieder frei zu sein?
Ja, ich erinnere mich an einen Mandanten eines großen deutschen Versicherungskonzerns, der auch in der Auswahl für zukünftige Vorstandsfunktionen gestanden hat und der dann einen Vorgesetzten hatte, der ihn eben nicht förderte oder nicht mehr fördern wollte. Und wie gesagt, wenn da einmal eine Entscheidung getroffen ist, ist es auch schwierig, dagegen anzugehen. Ja, und ich habe mich dann mit ihm, als wir der Unterschrift des Vertrages nahe waren, mit ihm unterhalten über seine Pläne und die er mir erzählte und fragte mich, ob ich ihm das zutrauen würde. Er wollte Immobilienentwickler werden und nach wenigen Jahren.
Auch für dich eine große Sinnhaftigkeit, Menschen in so einer Lage zu helfen, ist so, so wichtig,
hat er mir dann von Dinge, die wir jetzt nicht tun erzählt und sagte mir,
jetzt gibt es ja auch Momente im Leben, wo man wirklich so gefühlt mit dem Rücken auf dem Boden
liegt. Ich habe ihm gesagt, also ich würde
keine Kraft haben. Da könnte man sagen von außen, ja, wenn die Nacht am dunkelsten ist, dann wird es ja eben Tag. Aber wenn wir selber da drin stecken und
das macht mich
in der Hoffnungslosigkeit sind, dann ist es schwierig, überhaupt auch, wieder die richtige Handlung vorzunehmen.
Das war der richtige Weg, das war die richtige Entscheidung.
Und was würdest du jemandem raten, vielleicht Zuhörer, Zuhörerin hier im Podcast,
gesagt, helfen können?
Alles schön und recht, Christoph, aber ich
schön
bin so
und, gibt mir ein Gefühl geknickt.
Ich bin auf dem Boden,
auch,
ich habe keine Kraft mehr
es ist, und ich will auch mehr, als das Pekonäre, nicht?
Ja.
Ja, gut ist es immer, wenn man enge Freunde hat. Es müssen nicht viele sein, aber
ich dachte, guter Freund Thema, ist, immer, ist, ja so, gute Freundin ist immer so entscheidet gut, die entscheidend. Die älteste Studie, wissenschaftliche Studie, die noch läuft, begann ja 1938.
Eine Harvard-Studie,
die jetzt von Professor Waldinger, Professor der vierten Generation, auch immer, weil der natürlich nicht mehr tätig, begleitet wird. Und da hat man damals
vielleicht in Boston zu gehen, in der Schweiz auf dem Werk vielleicht.
Mit Kindern angefangen zu arbeiten, hat dann die Finanzen zur Verfügung gestellt und gesagt, wir werden diese Kinder lebenslang begleiten, wir werden auch ihre Kinder wieder begleiten, wir werden Biodaten nehmen, wir werden ihre Familien interviewen. Wir wollen wissen, was macht den Menschen glücklich, was sorgt dafür, dass der Mensch sich wohlfühlt. Wie gesagt, die Studie läuft heute noch, sind mittlerweile 2000 Menschen drin erfasst. Übrigens auch der junge John F. Kennedy wurde da mit abgebildet, wusste natürlich keiner, dass er Präsident werden würde. Und hinten raus, auch dort die Erkenntnis, das Wichtigste, um glücklich und resilient zu sein, Beziehungen, belastbare Beziehungen, Freundschaften, nicht die Facebook-Freunde, auch die nicht die vielen auf Instagram, die 1, 2, 3 Menschen, zu denen wir wirklich gehen können, wenn es uns umhaut. Und da finde ich auch nochmal, Christoph, ein spannender Gedanke, der mich immer umtreibt. Ich glaube, wir sind alle auf der Suche nach den guten Freunden. Und manchmal sagen wir uns, wo sind sie denn? Ja, denn die Menschen, denen ich vertrauen kann. Ich bin zum Schluss gekommen, Menschen, denen wir vertrauen könnten, gibt's zu Genüge. Vielleicht lohnt es sich, darauf zu fokussieren, kann ich mich öffnen? Wie viel gebe ich von mir preis? Bin ich für andere da, wenn sie mich brauchen? Und selbst diesen Fokus zu haben, und ich glaube, dann kommt das um ein Vielfältiges wieder auf uns zurück. Ja, Christoph, total spannend. Magst du vielleicht nochmal so in einem, so deine Hauptmessage an alle Menschen im Karriereknick uns mitteilen? Also was sollten wir auf jeden Fall uns ganz dick und fett aufschreiben und vielleicht an den Kühlschrank hängen für den Moment, wo es uns gibt?
Das Wichtigste ist sicherlich eine innere Gelassenheit, die Fähigkeit, sich selbst von außen auch betrachten zu können, zu reflektieren, eine Resilienz, was du auch gesagt hast, das kann man auch lernen und sich einfach fragen, was macht einen wirklich glücklich? Vielleicht war man in der alten Funktion auch nicht wirklich glücklich, auch wenn man dort viel Leidenschaft hineingebracht hat. Vielleicht war es nur verschüttet. Und da ist es wichtig, dass man in sich selbst hineinhorchen kann und auch hineinhorcht. Und mitunter ist es nach einer analytischen Reflexion auch
absolut, ja. Gut, Christoph, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch, für deine Tiefe, deine Erfahrung. Und ich finde deine klare Stimme in Wort, wie gesagt, und Schrift, in einer Zeit, in der, glaube ich, viele Menschen dürfen, durch Umbrüche gehen, weil die Welt sich auch so stark verändert. Und natürlich, weil Umbrüche ja Teil des Lebenskonzeptes ausmachen. Ich meine, wo du und ich geboren wurden, das kleine Würmchen sozusagen, wer hätte gedacht, dass wir mal laufen, lernen, sprechen können und die Welt erkunden. Das ist Teil des Lebens. Und ich glaube, dein ist nicht nur juristischer Rat, sondern auch, wenn ich das sagen darf, eine seelische, gibt auch eine seelische Orientierung. Und an alle da draußen, die jetzt uns zugehört haben und noch zuhören, wenn du vielleicht gerade merkst, dass sich dein Spielfeld verändert,
da gibt es, glaube ich,
und wenn ich das mit Sorgen erfüllt, dann ist das vielleicht eine Einladung, mit Mut, das als als Moment zu sehen, wo du reflektierst und dich auch mal fragst, wer bin ich denn wirklich? Wir haben über das Thema Identifikation und Identität gesprochen, wo wir geboren wurden. Keiner von uns hatte irgendeinen Arbeitstitel. Und wenn wir von dieser Erde gehen, hat wiederum keiner von uns irgendeinen Arbeitstitel. So viel verändert sich im Außen. Was ist das, was wirklich bleibt? Ich glaube, vielleicht Christoph, vielleicht kennst du das auch, dass du manchmal in den Spiegel schaust und merkst, ich habe mich ganz schön verändert. Ich bin älter geworden. Ich kenne das jedenfalls. Und dann kommt aber gleichzeitig der Gedanke, hey, irgendetwas in mir ist doch immer noch der gleiche. Da ist ein Aspekt in mir, der ist unveränderbar. Und ich glaube, mit dem im Kontakt zu bleiben, ist ganz, ganz entscheidend. Denn Identität ist auch die Suche nach Stabilität. Und wenn wir die Stabilität suchen in Dingen, die sich im Außen ständig verändern, wie der Job, dann haben wir auf lange Frist auf jeden Fall verloren. Und wenn wir das aber im Innen finden, dort, wo auch ein Aspekt in uns ist, der sich nicht verändert, dann sind wir auf einer Seite, die sich sicherlich besser anfühlt. Und last but not least, da bin ich ganz mit dir, Christoph, Resilienz ist ein Muskel, den können wir trainieren. Und das macht auch ordentlich Spaß. In diesem Sinne, vielen Dank, Christoph. Hat richtig Spaß gemacht. Ja, vielen Dank. Und vielen Dank euch allen, dass ihr zugeschaltet habt bei Learning from Leaders. Eben heute mit Dr. Christoph Abeln. Sein Buch kann erworben werden. Und guckt euch doch mal auf die Webpage abeln.de. Und natürlich, wie immer, die Aufforderung, folgt diesem Kanal. Das freut mich und teilt ihn mit euren Freunden. Bis bald. Tschüss.
Ich danke dir recht herzlich, Christoph, dass ich in deinem Podcast mein Buch vorstellen durfte und etwas aus meiner Lebenswelt, und grüße herzlich die Schweiz.